Ja, herzlich willkommen alle, ihr lieben Gäste. Herzlich willkommen alle, auch die, die erstmals heute bei uns sind. Und ich habe heute ein Thema für mich gewählt, wo ich mich dazu angeregt gefühlt habe, als wir dieses Jahr im Frühjahr in Burkhardsgrün waren. In dieser Freizeit durften wir auf Anregung bzw. auf Initiative von Familie Vogel nach Sosa fahren und durften dort in einem Museum für Köhler einiges sehen. Es hat mich sehr beeindruckt, was wir dort gesehen haben. Nur eins nicht: der Mann, der dort die Verantwortung hatte, war etwas mundfaul. So würde ich es mal sagen. Und ich will heute das nicht nachholen. Es ist meine Gefahr, dass ich viel zu viel rede. Aber die Köhlerei hat ja sehr viel auch mit dem Thema, was wir heute hier haben, Eisen und Stahl und auch mit der Schöpfung zu tun. Und deshalb ist das nochmal euch einen herzlichen Dank für die Initiative nach Sosa zu kennen und auch für das, was wir damit erlebt haben. Danke an euch, Vogels, und auch als Einleitung diese paar Gedanken. Ich möchte, weil es ja um drei Dinge geht, einmal um Schöpfung, um Eisen und um den Schmied, möchte ich beginnen mit einem Text aus der Bibel, aus dem Johannesevangelium, das erste Kapitel, ein sehr bekannter Text. Ich lese ihn uns nach Schlachter-Übersetzung vor. Im Anfang war das Wort war bei Gott, dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist nichts entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtete in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mann von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam, um Zeugnis von dem Licht zu geben, damit alle durch ihn glauben. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches alle Menschen erleuchtet, soll in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Alle aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu heißen. Denen, die seinem Namen glauben. Denen, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern als Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis ab von ihm und rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und aus seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade, denn das Gesetz ist durch Mose gegeben und die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der im Schoß des Vaters ist, hat Aufschluss über seinen Vater gegeben. Das ist ja her, diese 18 Verse. Ich möchte noch kurz beten. Herr, segne an uns bitte dieses dein Wort, dass es in uns Kraft wirke und dass es dazu führt auch, dass wir uns erkennen in unserer Sündhaftigkeit und in unserer Verlorenheit vor unserem lebendigen Gott im Himmel. Und dass wir diese Erfahrung, dieses Wissen auch nicht für uns behalten, dass wir es dankbar und fröhlich hinaus in die Welt rufen. Herr, dafür danken wir dir und preisen deinen Namen. Amen. Also diese 18 Verse, die wir jetzt gelesen haben, kommt öfters mal das Wort vor. Und wenn wir das jetzt im Griechischen anschauen, würde dort das Wort Logos stehen. Wir haben aber die alten Juden nicht Griechisch gesprochen, sondern sie haben Hebräisch gesprochen. Und im Alten Testament, also im Tanach, wenn man dort mal liest, da steht für das Wort Wort entweder ein Wort aus dem Hebräischen, das ist das Wort Davar, oder es steht das aramäische Wort Memra, das griechische Wort, dem hinterliegt eine ganz spezielle philosophische Einstellung bzw. Denkrichtung. Diese griechische Denkrichtung war geprägt von dem Wesen, was auf dem Areopag in Athen getrieben wurde. Und diese griechische Philosophie ging dort ein bis in die Gesetzmäßigkeiten des Areopag. Also hier in diesen 18 Versen steckt eine durchaus, wenn man das vom Wort her nimmt, von dem Wort Wort her nimmt, steckt eine griechische Philosophie zugrunde. Aber der Schreiber dieser Zeilen, das war ja Johannes, er hat also nie in griechischer Philosophie gedacht, sondern hat, wenn, immer in hebräischer Struktur gedacht. Und die Hebräer, also die Juden, hatten für das Wort Memra 6 verschiedene Auslegungen. Die wollen wir heute nicht anschauen, das wäre mal eine Stunde für sich, aber eine will ich uns nennen. Also die griechische Philosophie hatte zur Grundlage das Denken in Vernunft und in Rede. Also in diesen beiden Kategorien hat man gedacht in griechischer Philosophie. Vernunft und Rede, das musste stimmen. Ansonsten war die ganze Rede für umsonst. Aber dieses Denken wollen wir nicht an diesen Text hier anlegen, sondern wir wollen es erst einmal ein wenig klären. Ich neige immer mehr dazu, nicht von den Gedanken der griechischen Philosophie mich leiden zu lassen, weil die griechische Philosophie prägt uns bis heute. Sie prägt unser ganzes Denken über die Dinge auch, die wir heute bereden wollen. Die griechische Philosophie kannte 4 Elemente. Sie kannte die Erde, sie kannte das Feuer, sie kannte die Luft und das Wasser. Diese 4 Elemente waren die Dinge, die also ganz wichtig waren, um dass der Schmied seine Arbeit machen konnte. Jeder Schmied hat mit diesen 4 Dingen zu tun gehabt. Und ich habe hier rechts von mir ein Bild hingestellt auf der Staffelei. Das ist ein Ort, den kennt mancher vielleicht. Es ist Kainsdorf hinter Zwickau. Wenn man dort mal hinschaut, ist es im Vordergrund Zwickau und dahinter ist Kainsdorf. Wer die Bibel kennt, kennt auch den Erfinder des Eisens. Der Erfinder des Eisens war Tubal Cain, der 8. nach Adam. Als erster wird über ihn geschrieben, dass er der erste Meister war in Eisen und Erz. Erz ist eher Kupfer und Bronze, aber Eisen ist nun ganz klar, das ist das Eisen, was wir kennen. Und dieser Tubal Cain hat als 8. nach Adam etwa um das Jahr 800 herum, das kann man nicht exakt sagen, bereits mit Eisen und Stahl gearbeitet. Er muss nicht nur mit Gusseisen gearbeitet haben, er muss auch mit Schmiedeeisen gearbeitet haben. Der Unterschied dazwischen ist gravierend. Ich will es an einem Beispiel zeigen. Dieses ehemalige Rad ist aus Gusseisen und es ist mit einem Schlag behandelt worden und seitdem ist es kein Rad mehr. Ich habe ein zweites Beispiel. Dieses Stemmeisen, das kennt heute jeder. Es braucht auch jeder, der im Holzhandwerk tätig ist, jeder Zimmermann, jeder Bötscher oder Stellmacher braucht dieses oder ein ähnliches Stemmeisen und das ist aus Stahl. Stahl hat eine ganz andere Eigenschaft als Grauguss. Er ist stabiler, man kann sogar Federstahl daraus machen. Und der Stahl war als erstes wichtig, beziehungsweise ganz besonders wichtig, auch für den Bau der Arche, die Noah gebaut hat. Also immer wieder, wenn ich eine Mühlenführung habe, erkläre ich den Leuten, die also vom griechischen Denken her kommen, wie wir alle, dass es bereits um 800 nach Erschaffung Adams Stahl gegeben haben muss und 900 Jahre später, 1556, hat Noah die Arche fertiggestellt und um diese Arche bauen zu können, brauchte er mindestens solche Werkzeuge aus Stahl. Und die waren ohne Tubal Cains Stahlhütte überhaupt nicht möglich. Und zu dieser Zeit war es die einzige Möglichkeit, Stahl zu schmelzen, beziehungsweise die Temperaturen der Stahlschmelze zu erreichen, dass man dieses Feuer im Ofen, also im Hochofen, wie man es heute nennt, dass man diese Temperaturen erreichen konnte, allein durch Holzkohle. Also das, was wir im Meiler gesehen haben, das ist nicht nur gemacht worden, um den Partygrill zum Gehen zu bringen, sondern das ist in der Hauptsache gemacht worden, um Eisen schmelzen zu können, um die Temperaturen überhaupt erreichen zu können. Mit ungeköhlertem Holz erreicht man die Temperaturen nicht. Und deshalb ist hier Kainsdorf abgebildet, denn von Adams bzw. Dubal Kains Zeit, wie gesagt, im 8. Jahrhundert nach Adam bis in das 19. Jahrhundert, also 1840 rum, ist das so geblieben, dass Stahlschmelze ausschließlich mit Holzkohle erfolgte. Deshalb war die Köhlerei so wichtig und ohne die Köhlerei hätte Stahlschmelze nicht stattfinden können. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott dem Adam das Rüstzeug mitgegeben hat, um diese Technologie, die notwendig ist, um Stahl zu produzieren, dass er die ihm eingegeben hat, beziehungsweise wie dem Vogel, der ein Nest baut, hat er das ihm auch mitgegeben. Denn um Stahl herzustellen, ist eine völlig andere Technologie nötig, als um Gusseisen herzustellen. Hier sind nochmal eine viel kompliziertere Abwicklung notwendig und deshalb das Bild dort. 1840 hat man die Königin Marienhütte in Kainsdorf weiterentwickelt bzw. ausgebaut zur ersten Stahlhütte hier in Ostdeutschland und sie ist dann auch zur ersten Stahlhütte geworden, die in ganz Deutschland Wellenstahl walzen konnte. Also das ist ein Privileg, was auch in der Geschichte nicht so herauszufinden ist, denn nach unserer Geschichtsschreibung wird immer wieder das Ruhrgebiet als das Stahlgebiet in Deutschland herausgearbeitet. Auch dass in Kainsdorf die ersten Wellen gewalzt werden konnten, hat 4 Jahre Vorbereitung gedauert, bis man es geschafft hat. Der sächsische König hatte verordnet, man darf keine Hochöfen mehr mit Holzkohle betreiben. Man muss ein neues Verfahren finden, um die Hochöfen mit Steinkohlekoks zu betreiben. Und das hat 4 Jahre gedauert, bis man in Kainsdorf so weit war, dass das auch geklappt hat. Nur mal so viel zur griechischen Philosophie und zu dem Memra, was ich euch versucht habe, deutlich zu machen. Jetzt wollen wir aber zu unserem Thema zurückkommen. Wir kommen zu dem Thema Eisen und Schöpfung. Wir haben ja einen Schnitt durch unsere Erdkugel. So könnten wir ihn theoretisch, also ganz praktisch nicht ausführen, weil wir gucken hier in die Erde hinein, in das Innere. Und das Innerste, ich habe es jetzt ein bisschen schwierig, weil ich nicht genau weiß, ist hier eine Kugel in der Mitte, die ist simuliert. Das ist eine Kugel, die ist aus Eisen. Die hat einen Durchmesser von 7000 Kilometer geschätzt. Nachgemessen hat es niemand, weil da würde man sich die Finger verbrennen, auf Deutsch gesagt. Aber 7000 Kilometer hat sie Durchmesser. Und die ist aus reinem Eisen, aus glühendem Eisen. Und jetzt wollen wir mal hören, was die Bibel uns dazu sagt. Wer im Neuen Testament mal liest, was dort gesagt wird über die Grundlegung der Erde. Von Grundlegung der Erde, es kommt im Neuen Testament sehr oft vor. Und da müsst ihr mal das griechische Wort, was dahinter steckt, untersuchen. Das Wort, was da im Neuen Testament steht, ist ein griechisches Wort, das heißt katabole. Katabole, ein zusammengesetztes griechisches Wort. Ich denke, ihr könnt ein wenig etwas daraus hören. Kata kommt vom Katapult, also das, wo etwas weggeschmissen wird, etwas hingeschmissen wird. Und bole ist eine Abwandlung des Balles. Also im Grunde genommen sagt Katapole, dass Gott nicht, wie das Wort Grundlegung suggeriert, das Wort Grundlegung sagt ja, wenn ein Haus gebaut wird, wird erstmal der Grundstein gelegt. Und da war ich bei 3 Grundsteinlegungen von Häusern war ich dabei. Und das ist etwas ganz Festes. aber das ist eben das griechische Wort gerade nicht. Es führt uns hin zu etwas, dass Gott etwas dorthin getan hat. Ich sage es jetzt mal so, er hat etwas hingetan. Wir müssen auch bedenken, wenn wir in den Schöpfungsbericht hineinschauen, da ist die Rede davon, dass am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, aber erst am vierten Tag schuf Gott die Sonne und die anderen Planeten. Und aus unserer griechischen Physik, die wir alle gelernt haben, wissen wir, dass es Kräfte gibt, die untereinander wirken, die sogenannten Anziehungskräfte. Und dieses Sonnensystem, in dem wir sind, hat ein zentrales Gestirn, also das ist die Sonne, um die die ganzen Planeten kreisen. Also durch Magnetkräfte sind die in ihren Bahnen gehalten. Aber erst am vierten Tag gab es die Sonne. Was hat die Erde die ersten drei Tage gemacht? Hat die frei im Raum geschwebt? Gott hat sie dorthin getan, wo sie hin musste, wo sie heute noch ist. Und modernste Forschungen, von denen wir vielleicht nächstes Jahr, wenn der Markus Blitz hier zu uns kommen wird, hören werden, die modernsten Forschungen haben ergeben, dass die Erde offensichtlich im Zentrum des Universums steht, also absolut im Zentrum. Und die Erde ist also quasi der Planet, um das sich alles dreht. Und die griechische Denkweise, die um uns herum ist, will das nicht wahrhaben. Sie will das absolut leugnen, beziehungsweise gibt es Leute, die da sagen, das ist alles nur falsch. Einer von denen, die da lauthals sich zu artikulieren und die auch gehört werden, ist der Richard Dawkins in England. In meinen Gedanken ist es reine Gnade, dass dieser Mann mit seinem Buch Der Gotteswahn Millionen Exemplare verkaufen konnte und Millionen Pfund Sterling Geld verdienen konnte. Aber nur mit Gotteslästerung, das ist das Zentrum seiner Aussage. Und ich hatte es abgeschrieben, aber ich lese es euch heute nicht vor, was dieser Mann über Gott geschrieben hat. Es ist gotteslästerliches Denken. Und von diesem Denken werden wir alle immer wieder betroffen, beziehungsweise das wirkt auf uns ein. Aber nächstes Jahr, habe ich ja gesagt, kommt der Markus Blitz, da wird uns die Stellung der Erde im Universum erzählen können. Es gibt auch einen DVD-Vortrag, wo das alles noch einmal drin vorkommt. Und das also jetzt mal als Einstieg. Wir haben also die Erde und in der Erde den Mittelpunkt, den Gott festgelegt hat. Und dieser Mittelpunkt ist eine Eisenkugel, die auch das ganze Magnetfeld der Erde geriert. Und ich könnte mir vorstellen, das ist aber jetzt Christian Metzeroths Denken, die Kugel, die da hingestellt worden ist von Gott, wurde dann umkleidet mit verschiedenen Materialien, aus denen die Erde ist. Also das feste Grundgestein, das war eine Schale nochmal für sich. Und dann kam lockeres Gestein. Und dann kam ganz oben drauf, wie beim Bäcker der Puderzucker auf den Kuchen kommt, hat Gott noch eine Schicht von Mutterboden auf die Erde oben drauf getan. Und so ist halt die fruchtbare Erde entstanden, auf der wir heute noch wohnen dürfen. Und dieses ist das Grunddenkmuster, was um uns herum da ist. Jetzt wollen wir etwas anderes hören und wollen uns mal damit beschäftigen, was die Bibel uns zu sagen hat.
Ich lese Hesekiel 37, Verse 15 bis 22. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Du Menschensohn, nimm dir einen Holzstab und schreibe darauf für Juda und die Kinder Israels und seine Mitverbundenen. Dann nimm einen anderen Holzstab und schreibe darauf für Josef, den Holzstab Israels und das ganze Haus Israel und seine Mitverbundenen. Danach füge beide zusammen, einen zum anderen, damit ein Holzstab daraus werde. Ja, zu einem Holzstab sollen sie werden. Ja, zu einem einzigen sollen sie werden in deiner Hand. Wenn dann die Kinder deines Volkes zu dir sagen, willst du uns nicht erklären, was du damit meinst? So gib ihnen zur Antwort, so spricht Gott der Herr. Siehe, ich will den Holzstab Josefs nehmen, der in der Hand Ephraims und seiner Mitverbundenen ist, und will sie zum Holzstab Judas hinzufügen und will sie zu einem einzigen Holzstab machen in meiner Hand. Und die Holzstäbe, auf die du geschrieben hast, sollst du vor ihren Augen in deiner Hand halten. Und sage zu ihnen, so spricht Gott der Herr, ich werde die Kinder Israels aus dem Heidenvölkern zurückbringen, unter die sie gekommen sind, und sie von ringsumher sammeln und sie in ihr Land zurückführen. Und ich werde sie im Land auf den Bergen Israels zu einem einzigen Volk machen. Sie sollen auch nur einen einzigen König haben. Sie sollen auch künftig nicht mehr zwei Völker bilden, noch in zwei Reiche zerteilt werden.
Was hat nun dieses Bild mit Eisen zu tun? Es ist ein ganz anderes Bild. Es ist das Bild von Holz. Und wenn wir über Israel reden, gibt es zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen. Das Israel der alten Zeit und das ist das Israel des Holzes. Und das Israel des Holzes wird also in einem Gleichnis in der Bibel im Buch Richter uns vorgestellt. Richter 9, das ist das Gleichnis von Jotham. Das sind die vier Bäume, in denen das Bild Israels ausgedrückt wird. Und wenn du dieses Gleichnis lässt, dann können wir ganz deutlich auch erkennen, dass es bis in unsere Tage hinein Aktualität hat, denn was auf Israel zutrifft, das ist der Dornbusch. Und der Dornbusch redet dort in diesem Gleichnis in Richter 9, redet er zu allen Menschen, zu allen Völkern. Und er redet darüber über den Libanon und über das Feuer, das ausgehen wird von Libanon und wird die Zedern des Libanon verzehren. Und diese Woche hat es Feuer gegeben im Libanon und dieses Feuer ist aus meiner Sicht ein biblischer Hinweis auf das Aufkommen des Dornbusches, auf den Abimelech des Richterbuches, wie dieser Mann in den Tagen, in denen wir leben, aufkommt. Und diese Tage sind ja die Tage, in denen das, was ich jetzt in diesem Bild gezeigt habe, verwirklicht wird. Seit 1948 gibt es wieder einen Staat Israel, aber dieser Staat Israel hat also seine Berufung nicht erkannt, was er wirklich sein dürfte. Also er dürfte sein Ölbaum, er dürfte sein Feigenbaum, er dürfte sein Weinstock und von alledem spürt man in Israel nichts. Sondern Israel vertraut auf einen eisernen Dom. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was gehört habt von Iron Dome. Also das ist ein Waffensystem, was Israel schützt, was auch notwendig ist, weil ja die Feinde Israels immer wieder mit Raketen versuchen, Israel anzugreifen. Und er hat ein findiger Kopf ein Raketenabwehrsystem entwickelt, das trägt den Namen Iron Dome, also eiserner Dom. Israel steht unter einem eisernen Dom gegenwärtig und vertraut auf diesen. Es wird aber noch lernen müssen, auf seinen Herrn zu vertrauen. Ich möchte jetzt den Text lesen, den ich eigentlich zu dieser Stunde als Grundlage angegeben hatte. Da steht in Jesaja 54, Verse 10 bis 17. Dort steht, ich lese es uns mal vor, Jesaja 54, 10 bis 17. Die Berge mögen weichen, die Hügel wanken, aber die Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund mit dir nicht wanken, spricht der Herr dein Erbarmer. Du elende, sturmbewegte, ungetröstete, siehe, ich will deine Steine in Bleiglanz legen und die Grundfesten mit Saphiren bauen. Ich will die Zinnen aus Rubinen machen und die Pforten aus Karfunkelsteinen und alle deine Grenzmauern aus kostbaren Steinen. Und alle deine Kinder werden vom Herrn gelehrt und der Friede deiner Kinder wird groß sein. Durch Gerechtigkeit wirst du fest gegründet werden. Du wirst fern sein von Bedrückung, denn du brauchst dich nicht zu fürchten und vor Schrecken, denn er wird sich dir nicht nahen. Siehe, sie mögen sich wohl zusammenrotten, aber es geht nicht von mir aus. Wer sich aber gegen dich zusammenrottet, da wird daran zu Fall kommen. Siehe, ich habe den Schmied gemacht, der das Kohlefeuer anbläst und die Waffe hervorbringt nach seinem Handwerk. Ich habe auch den Zerstörer gemacht, um zu vernichten, keiner Waffe, die gegen dich gerichtet wird, und alle Zeugen, die gegen dich vor Gericht ziehen, sollst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit, die ihnen vor mir zuteil wird, spricht Gott der Herr. Bis hierhin. In diesem Text kommt im letzten Vers das Wort Knechte vor. Und das ist ein Wort, über das Israel viele Jahrhunderte hinweg gestolpert ist und noch heute stolpert. Es ist die Frage, wer ist der Knecht Gottes? Es ist bis heute ein sehr heikles Thema, auch in der ganzen Theologie. Wer ist der Knecht Gottes? Das Buch Jesaja vor unserem Text, den ich jetzt gelesen habe, kennt sogenannte vier Gottesknechtslieder. Die wollen wir jetzt nicht nennen, aber sie sind jedenfalls vor unserem Text und sie beschreiben den Gottesknecht bis hin zum Kapitel 53, was wir durchaus kennen, was auch immer Hintergrund der Lesungen beim Abendmahl ist, weil es dort von dem Messias die Rede ist. Und wer ist der Knecht Gottes, der hier genannt ist? Wir haben hier die Stifte, wie sie Mose im zweiten Buch Mose von Gott als Auftrag gegeben hat, sie herzlich. Und eines, was hier ganz bedeutet, wir sehen es hier, das ist dieser Altar, der Brandopfer des Heiligtums in der Wüstenwanderung und auch der Brandopferaltar, der dann im festen Tempel in Jerusalem aufgestellt worden ist. Ein besonderes Merkmal dieses Altars, das ist im zweiten Buch Mose auch in Kapitel 20 beschrieben, dass er, wenn er aus Erde gemacht wird, ist er okay. Wenn er aber aus Steinen gemacht wird, so darf er nach dem Wort Gottes, man kann es noch zum Gebot hinzuzählen, also in Kapitel 20 stehen ja die 10 Gebote und als Schluss dieses Abschnitts wird dem Mose geboten, wenn du einen Altar aus Steinen machen möchtest, dann lasse über diese Steine kein Eisen darüber gehen. Also die Steine dürfen nicht mit Eisen behauen sein. Eine Anordnung, die oftmals überlesen wird, beziehungsweise gar nicht betont wird. Was hat denn diese Festlegung Gottes für eine Bedeutung? Ich war extra nochmal bei einem Theologen, einem wiedergeborenen Pastor, den ich gut kenne, und habe ihn gefragt, nenne mir bitte eine Bibelstelle, wo dazu eine Erklärung steht, warum Gott dieses angeordnet hat, dass über die Steine des Altars kein Eisen darüber gehen soll. Ja, kann mir eine Antwort auf diese Frage geben? Ich hätte es auch nicht gewusst, aber ich habe es halt finden dürfen. Im Römerbrief im Kapitel 3 gibt es die Aussage von Paulus, was hat die Beschneidung der Juden für einen Vorteil, was hat die für einen Vorzug? Und da sagt der Paulus dann sehr viel, weil den Juden sind die Aussprüche Gottes anvertraut. Und ich weiß nicht, ob wir alle Aussprüche Gottes kennen. Wir kennen sie mit Sicherheit nicht. Denn dieser Ausspruch Gottes, den ich uns jetzt vorlesen möchte, der steht nicht noch einmal an einer anderen Stelle in der Bibel. Das ist nämlich hier ein Buch aus dem babylonischen Talmud. Und dort steht im Traktat Midot, das ist quasi eine besondere Bezeichnung für die Unterteilung dieser Bücher. Eisen wurde geschaffen, um die Tage des Menschen zu kürzen. Der Altar wurde geschaffen, die Tage des Menschen zu verlängern. Es gebührt sich nicht, dass das Leben Verkürzende über das Leben Verlängernde geschwungen wird. Das ist dieser Ausspruch, den ich nur hier in diesem Buch bzw. in dem Talmud finde. Es ist ein Ausspruch Gottes, der für die Kinder Israels Bedeutung hat. Es ist ein Bajonett aus dem Deutsch-Französischen Krieg 1870 und es war auch wirklich im Einsatz. Es ist von meinem Großvater aufbewahrt worden. Er hat mir nicht erzählt, was er damit alles gemacht hat, aber er hat es auf jeden Fall aufgehoben und war auch damit in diesem Krieg gewesen. Also es ist gemacht worden, um die Tage des Menschen zu verkürzen. Und ich kann mir vorstellen, dass es nicht sehr angenehm ist, wenn auf diese Art und Weise das Leben verkürzt wird. Also das ist Stahl, von dem wir vorhin gehört hatten, in besonderer Weise herzustellen. Stahl, der also gut stabil ist, nicht abbricht, nicht wie dieses Rad hier zerbricht, sondern auch eine gewisse Elastizität hat. Also das ist die eine Sicht über den Altar. Er soll, die auch da drin mit vorgekommen ist, der Altar soll das Leben des Menschen verlängern. Und der Altar hat also folgendes Bild für uns vor Augen. Er ist ein Ort der Kraft. Denn in diesem Altar ist in jede Richtung ein Horn. Und ein Horn von einem Stier oder von einem Ochse ist jedem vielleicht schon mal in Gedanken, das ist ein Zeugnis von Kraft. Also ein Ochse hat unendlich viel Kraft und mag man erst, wenn man ein Problem mit einem gehabt hätte. Und das ist kein Ochsenhorn, aber dieses Horn ist ein Antilopenhorn, ist nur ein Bild für ein Horn, was auch in vier Richtungen am Altar ist. Und das bedeutet, dass der Altar Kraft hat. Und es ist ein Sinnbild auf unseren Herrn Jesus Christus. Unendliche Kraft steckt in jeder Richtung in ihm. Und dieser Altar wird befeuert. In der Stiftshütte, wie er hier dargestellt ist, war es ein hölzerner Altar, den Mose bauen sollte. Ein hölzerner Altar, in dem Feuer gemacht worden ist. Wie geht das denn? Also erstmal war das Holz, das was hier steht, dieses Brett hier, das ist Akazienholz, eines der sehr harten Hölzer. Es gibt sogar Eisenholz, das wird also so bezeichnet als Eisenholz. Das ist also besonders hart und schwer zu bearbeiten. Ich habe drüben in der Mühle einen Lebensbaum stehen, der ist als Ebenholz und das ist auch ein solches extrem hartes Holz. Ich war nur zu bequem, das in dieser Hitze noch hier rüber zu transportieren. Und außerdem ist das Ebenholz sehr spröde, ähnlich wie Grauguss. Und deshalb habe ich ihn extra nicht rübergeholt. Wenn ich gar nicht mal ansehen will, müsste man mal über die Mühle gehen. Das sagt mir bitte Bescheid. Aber der Altar wurde aus Holz gemacht und da drinnen war Feuer. Und auf diesem Feuer wurde das Opfer, was vor Gott wegen der Sünde der Menschen sterben musste, zerlegt und auf dem Altar verbrannt und ging in Rauch auf, wo mehrmals in der Bibel steht, zum lieblichen Geruch für den Herrn. Wieso konnte das Verbrennen des Tierfleisches ein lieblicher Geruch für den Herrn sein? Das ist ein Bild auf uns, wenn wir dort stehen, so wie ich es dann am Schluss noch lesen möchte, so wie der Mann, der im Gleichnis des Pharisäers und Zöllners in den Tempel nach Jerusalem gekommen ist und dort vor dem Altar stand und über sich nachgedacht hat und dann in Bußhaltung seines Herzens ausgerufen hat, Gott sei mir armen Sünder gnädig. Das ist das Bild, was uns der Altar vermitteln möchte. Und das ist das Bild, was uns das Eisen vermitteln möchte, was am Altar überhaupt nicht vorkommen durfte, nicht mal schrammen durften an dem. Also die Juden haben es vermieden, einen Pinsel mit einem eisernen Bund zu verwenden, wenn sie den Altar geweißt haben, wenn also weißer Kalk wieder an den Altar gestrichen worden ist. Also dass sie ja nicht mit einem grünen Eisen an den Altar kommen, sonst würde der Altar entweiht, so wie es hier in dem Text gesagt worden ist.
Ich komme zu meinem letzten Punkt.
Es geht hier um die vier Weltreiche, die der Prophet Daniel dem Nebukadnezar auslegen durfte, indem er einen Traum gehabt hatte, wo ihm Gott die Welt offenbart hat. Und da wird in diesem Traum das letzte Weltreich dargestellt als eisernes Weltreich. Die Beine sind aus Eisen und die Füße sind aus Eisen und Ton gemischt. So ist das jedenfalls nachzulesen im Daniel 2, im Traum von Nebukadnezar. Und nun ist das letzte Weltreich nach dem Zweiten Weltkrieg in Erscheinung getreten und hat gleich in diesen Jahren ein Symbol für diese Zeit errichtet. Es ist das Atomium in Brüssel. Es zeigt uns ein auf der Spitze stehendes Eisenatom, so wie hier der Würfel ein eiserner Würfel ist. Das Atomium in Brüssel steht auf der Spitze und ist seit 1958, seit der Weltausstellung, die ja damals war, ein Symbol für die europäische Vereinigung, das europäische System, das eiserne System. Und das wollte ich euch als Abschluss noch sagen. Und jetzt würde ich gerne noch den Text lesen von dem Pharisäer und vom Zöllner. Das steht in Lukas 18, Vers 9 bis 14. Er sagte aber auch etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, die übrigen aber verachteten dies, ein Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um anzubeten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Ungerechte, Räuber, Ehebrecher und wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal die Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal die Augen zum Himmel aufzuheben, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus, im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer sich aber erniedrigt, wird erhöht werden. Das ist also die Botschaft des Altars, die uns aus den Überlegungen des Eisens mit begleiten soll, auch jetzt in das gemeinsame Mahl, was wir jetzt miteinander feiern wollen. Ich habe noch eine Kiste hier stehen, die will ich euch nicht verheimlichen, warum die hier steht. Bei dem Bild von dem Brett, was ich euch gezeigt habe, kam in dem Text mehrmals das Wort Mitverbundene vor. Israel aus Juda und Ephraim und die Mitverbundenen. Und dieses Wort ist sehr merkwürdig, aber das Neue Testament klärt es uns auf. In dem Alten Testament, wo das der Hesekiel den Juden in der Gefangenschaft in Irak gesagt hat, konnten die damit sicherlich nichts anfangen, weil es war zu der Zeit noch Geheimnis. Aber durch Paulus sind diese Geheimnisse, 8 Stück an der Zahl, Wahrheit geworden, uns offenbart. Und eins davon steht hier in der Pappkiste. Und dort oben stehen noch 7 weitere. Ich will wieder mal darauf hinweisen, dass die nicht umsonst dort stehen, sondern sind die Weihnachtsgeschenke Gottes an die Gemeinde Jesu Christi. Die Weihnachtsgeschenke beim Kommen Jesu Christi ist der Vorhang aufgetan worden, dass diese früheren Geheimnisse, die niemand richtig erkennen konnte, aufgetan worden sind für uns. Und sie stehen jetzt dort oben. Jeder kann sie nachlesen, was wir alles bekommen haben. Ein wichtiges Christus in euch. Wir sind so reich beschenkt, dass Christus in jedem von uns, der sich unter diese Gnade stellt, wie es hier in dem Gleichnis gesagt ist, jeder von uns hat dieses Privileg, Christus in uns. Ich möchte zum Abschluss mit euch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns hineingenommen hast in diese innige Gemeinschaft mit unserem Vater im Himmel, dass du durch dein Opfer am Kreuz von Golgatha uns den Weg dazu freigemacht hast, dass wir in diese privilegierte Stellung gekommen sind, hinzugetan zu deinem Volk, hinzugetan zu dem, was du erwählt hast auf dieser Erde vor Grundlegung der Welt. Und danke, dass wir heute über diese vielen Dinge nachdenken durften. Herr, wenn es auch in aller Unvollkommenheit geschehen ist, so möchte ich dich doch um Gnade für diese Worte bitten und dass sie jedem nachgehen. Habe Lob und Dank dafür. Amen.